Vielen Dank euch. Neue Lieder. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Post von Gott. Unser Thema nächsten 3 Wochen. Und vielleicht kennt ihr das. Ich meine, ich habe ja das Privileg, dass ich hier wohne und arbeite. Und deswegen gehe ich öfter mal zum Briefkasten, um zu gucken, was da drin ist. Also das habe ich schon als Kind immer gemacht, will wissen, was kommt, ob es kommt. Und hier in Sachsenhausen ist es so, man weiß nie genau, wann der Briefträger kommt, ob er überhaupt kommt. Deswegen muss man auch öfter mal zum Briefkasten gehen, sowohl in der Gemeinde als auch privat. Und das Erlebnis ist so, der ist immer öfter leer. Gähnend leer. Und naja, wenn was drin ist, dann ist es Werbung oder eine Rechnung. So ein echter, handgeschriebener Brief, wo auch dann so eine echte Briefmarke drauf ist, nicht nur so ein Stempel. Ah, das findet sich kaum noch. Man schreibt kaum noch Briefe und Karten. Ja, nicht mal mehr im Urlaub, weil man kann ja über den WhatsApp-Status die Bilder gleich massenhaft teilen oder über Insta oder was auch immer. Warum soll man dann noch Karten schreiben, wenn ich mit ein paar Klicks ohne viel Geld die Welt informieren kann, wo ich bin? Und trotzdem, in unserem Zeitalter des Internets und der Social Media, ist so ein handgeschriebener Brief etwas Wertvolles, etwas Kostbares, etwas Besonderes, wenn sich jemand hinsetzt und nochmal mit Hand schreibt. Und wisst ihr, das war früher auch schon so. Es gab mal eine Zeit, da gab es noch keine Kugelschreiber. Da war Schreiben echt anstrengend. Da gab es auch keine Briefkästen und keine Postboten. Da wurden Briefe noch auf wertvolle Materialien geschrieben, auf Papyrus oder auf Pergament, mit Schreibrohr und mit Tinte. Und in der Regel wurden sie dann Boten mitgegeben. Und je nach Entfernung dauerte es Wochen, manchmal auch Monate, bis so ein Brief ankam. Und damals in dieser Zeit, da war es wie heute, ein handgeschriebener Brief, das war etwas Besonderes. Und der Brief, um den es heute und in den nächsten beiden Sonntagen geht, der war was Besonderes. Einmal, weil er auf wertvolles Material wahrscheinlich handgeschrieben mitgegeben wurde, aber weil er auch von einem besonderen Absender kommt. Dieser Brief kommt tatsächlich von Gott und er geht an die jüdische Gemeinde in Babylon. Das ist da, wo heute so der Irak rumläuft. Man fragt sich allerdings, was machen die denn da zur Zeit des Alten Testaments? Und dazu, um zu verstehen, was die in Babylon machen, braucht man etwas Geschichte. Die gibt's heute. 926 vor Christus gab es eine echte Staatskrise in Israel. Bis dahin hat Salomo Israel regiert, das ganze Israel. Und dann hat sich der Nachfolger von Salomo etwas überlegt. Er hat gedacht, ich könnte mal die Steuern ein bisschen anziehen. Und dann haben einige Bundesstaaten gesagt, kannst du uns mal einen Buckel runterrutschen. Wir machen ein eigenes Königreich auf. Und sie haben dann irgendwie sowas wie den Brexit fabriziert und sich einen neuen König gesucht und haben das sogenannte Nordreich gegründet. Die Hauptstadt war Samaria und letztlich war es keine besonders gute Idee, weil 722, also so knapp 200 Jahre später, kamen die Assyrer und haben das Reich platt gemacht. Das war's dann. Aus mit dem Nordreich. Vorbei. Hat gerade mal 200 Jahre ungefähr gehalten. Aber wenn es ein Nordreich gibt, weiß der aufmerksame Zuhörer, es muss auch ein Südreich geben. Die Hauptstadt dieses Südreichs war Jerusalem. Und dieses Reich oder dieser Teil von Israel existierte etwas länger. Und die Juden dort im Südreich, die waren auch 100% überzeugt, dass ihnen das, was dem Nordreich passiert ist, nie passieren wird. Weil sie hatten ja Jerusalem, die Stadt Gottes. Und in dieser Stadt, da ist der Tempel, die Wohnung Gottes. Und es war für sie unvorstellbar, dass irgendjemand diese Stadt erobern könnte und platt machen wie im Nordreich. Deswegen waren sie sich sehr, sehr sicher. Allerdings hatten sie auch ein Problem. Ihr Problem war, dass ihre Könige nicht immer so lebten, wie Gott es wollte. Hin und wieder kam mal einer an die Macht, der tat, was dem Herrn wohlgefiel, so heißt es dann in der Bibel. Aber Josia war der letzte König, der sich wirklich nach Gott und seinem Willen ausrichtete. Und immer wieder tauchten so Leute auf, die nennen wir Propheten, die sagten, ey Leute, vergesst Gott nicht, denkt dran, euer Reich existiert nur, weil Gott zu euch steht. Vergesst ihn nicht, kehrt um zu ihm, geht seine Wege. Aber keiner wollte es hören. In unserer Zeit, wo unser Brief kommt, kurz vorher war es Jeremia, der als Bote Gottes auftrat, aber keiner wollte ihn hören. Und dann gab es 597 einen großen Knall. Der babylonische König Nebukadnezar marschierte mit seiner Armee nach Israel und eroberte das ganze Land. Und jetzt war er nicht so drauf wie die Assyrer, dass er gesagt hat, ich mache alles platt, sondern er hat sich gesagt, okay, ihr hattet ein paar schlechte Ideen, habt euch gegen mich gewendet, kann ja mal passieren, ich überlege mir was, dass das nicht wieder vorkommt und ihr trotzdem noch irgendwie in eurem Land einigermaßen bleiben könnt. Und deswegen hat er sich gedacht, es gibt da immer so ein paar Haupträdelsführer, König, Oberschicht, Regierung und so, und hat sich gedacht, damit die Leute in Jerusalem und Umgebung nicht aufwiegeln können, nehme ich die einfach mal mit. Die kommen nach Babylon. Und dann hat er sich gedacht, super, die haben tolle Handwerker hier in Israel. Und Handwerker waren anscheinend damals schon Mangelware, vor allem gute Handwerker. Dann hat er gesagt, die guten Handwerker, die nehme ich auch alle mit. Hat auch den Vorteil, dass die keine Waffen mehr und keine Mauern und so weiter bauen können, um wieder in den Krieg zu ziehen. Also hat er die Oberschicht und die guten Handwerker mitgenommen und die mussten ab nach Babylon. Man nennt das hier das sogenannte erste Exil. Das heißt, viele Juden waren noch in Israel. Der Nebukadnezar hat auch einen König so als Art Statthalter eingesetzt. Der hatte nicht viel zu sagen, aber hatte noch eine Krone auf und war wichtig irgendwie. Das Sagen war in Babylon. Aber irgendwie ging es noch weiter. Die wichtigsten Leute allerdings, die waren auf einmal in Babylon. Weit weg. Also hier ist Jerusalem und die hocken auf einmal da in Babylon. Einer hat geschrieben, das müssten so rund 1200 Kilometer sein, die sie weggingen, und da hocken die jetzt. Und Jeremia bekommt von Gott einen Auftrag. Den Auftrag, an diese Leute einen Brief zu schreiben. Und in Jeremia 29 liest sich das dann so. Der Prophet Jeremia schickte einen Brief von Jerusalem nach Babylon an die Ältesten der Gemeinde, die noch übrig geblieben waren, und an die Priester, die Propheten und alle anderen, die Nebukadnezar dorthin verschleppt hatte. Denn der Babylonierkönig hatte den König Joachim, seine Mutter, die Hofbeamten und die führenden Männer von Juda und Jerusalem sowie die Bau- und Metallhandwerker aus Jerusalem weggeführt. Jeremia schickte den Brief durch Elasa, den Sohn von Schaphan, und Gemaria, den Sohn von Hilkia, die von König Zedekia zu Nebukadnezar nach Babylon gesandt worden waren. Der Brief hatte folgenden Wortlaut. Dann kommt der Brief. Nochmal zur Situation. Jeremia schreibt im Auftrag Gottes einen Brief. Er ist der Absender. Es gibt eine Gesandtschaft, die der Statthalterkönig von Jerusalem nach Babylonien schickt. Und Jeremia sagt, den kann ich gleich den Brief mitgeben an die Leute, die dort hocken. Und die Juden in Babylon sind die Empfänger. Und den Juden in Babylon ging es ähnlich wie mir, wenn ich wirklich mal das aufmache und da ist ein echter Brief drin. Sie waren völlig überrascht, weil sie hatten mit diesem Brief überhaupt nicht gerechnet. Also für sie war klar, wir sind jetzt zwar in Babylon, aber das ist nur so ein kurzes Zwischenspiel, so ein Intermezzo mal, warum auch immer, weil sie waren doch Juden, sie gehörten zu Gottes Volk und deswegen gehörten sie auch nach Jerusalem und nicht nach Babylon. Und bestimmt würde ihr Gott dafür sorgen, dass sie ganz, ganz schnell wieder nach Jerusalem zurückkommen. Ja, sie hatten nicht alles richtig gemacht und wahrscheinlich hatten sie auch Strafe verdient. Aber jetzt hatten sie ihre Lektion ja gelernt und jetzt könnte Gott ja dafür sorgen, dass sie ganz schnell wieder zurückkommen. Und dafür, für diese Meinung, hatten sie auch ihre Propheten. Es gab Propheten, die haben gesagt, Freunde, Gott ist euch wieder gnädig. Stellt euch drauf ein, übermorgen oder so geht's wieder zurück nach Jerusalem. Das Problem war nur, das waren genau die gleichen Propheten, die gesagt haben, Nebukadnezar wird nie unser Land erobern. Die das Volk in falscher Sicherheit gewogen haben. Von denen konntest du für Geld jede Prophezeiung haben, die du wolltest. Es waren nicht die Propheten, die Gottes Stimme hörten, sondern die den Leuten nach dem Mund redeten. Und Jeremia hatte wieder mal, wie vorher auch schon, den Job zu sagen, stopp, stopp. Gott sieht das Ganze anders. Liebe Leute in Babylon, es tut mir leid, aber es dauert noch länger. Es dauert länger, als ihr denkt. Darum nutzt die Zeit, die ihr dort seid. Nutzt die Zeit, die ihr in Babylon verbringt und hockt nicht ständig auf gepackten Koffern, als würdet ihr morgen wieder zurückziehen. Und nach der Luther-Übersetzung hört sich das dann so an. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, immer noch der Gott Israels, der aber auch gleichzeitig der Gott der Welt ist, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel haben wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suche der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Vor allem diesen letzten Vers möchte ich noch kurz mit euch ein bisschen bedenken. Das war nicht die Botschaft, die sie erwartet haben. Ich meine, die waren in der Fremde. Die hatten Heimweh. Fremde Leute, fremdes Essen, fremde Sprache, fremde Gewohnheiten, fremde Religion. Sie wollten einfach zurück nach Jerusalem. Und jetzt sagt Gott ihnen, nein, nicht nur ihr werdet in Babylon sein, sondern auch eure Kinder, die sollen auch wieder heiraten und werden noch da sein. Und das verbunden mit diesem Auftrag, suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Darauf hätten die Juden in Babylon gerne verzichtet. Aber dieser Brief kam von Gott und deswegen war er wichtig. Und auch für uns gibt es in diesem Text den ein oder anderen kleinen Hinweis für unser Leben. Das Erste, was da drin steckt, ist, sag ja. Ich habe es gerade schon gesagt, die Israeliten in Babylon fühlten sich am falschen Platz. Es war nicht ihre Heimat. Sie wollten dort nicht sein. Sie fühlten sich überhaupt nicht wohl da. Was wollen wir überhaupt da? Und sie wollten so schnell wie möglich weg vom Babylon. Und sie konnten sich in keinster Weise vorstellen, dass Gott sie dort haben will. Aber sie haben ihre Wünsche mit dem Plan Gottes verwechselt. Denn es heißt hier ganz eindeutig, dahin ich euch habe wegführen lassen. Es war kein willkürliches Schicksal oder ein Zufall. Es war Gottes Absicht und Gottes Wille. Babylon ist jetzt Gottes Platz für sie. Er möchte sie dort haben. Und deswegen sagt ihr, richtet euch dort ein. Baut Häuser, pflanzt Gärten, bekommt Kinder. Das sind alles Dinge, die niemand macht, wenn er wieder weg will. Baust du dir kein Haus? Ich weiß noch, als wir hier anfingen in Frankfurt, hieß es, das ist für eine Übergangszeit von 3 bis 4 Jahren. Und dann wurde hier in der Nachbarschaft eine Wohnung frei, eine Eigentumswohnung zum Kaufen. Du kaufst doch nicht für 3 bis 4 Jahre eine Eigentumswohnung, macht kein Mensch. Häuser baust du nur, wenn du bleiben willst. Und wer wieder weg will, der scharrt mit den Hufen. Aber wer wieder weg will, der nimmt auch nicht wahr, wo er ist und was da ist. Der ist schon auf die Zukunft fokussiert. Der erkennt nicht, wo er sich gerade befindet und verpasst deswegen so viel und übersieht so viel. Und Gott sagt denen, Freunde, sagt ja. Sagt ja zu dem Ort, an dem ihr gerade seid. Du bist nicht zufällig dort. Und wisst ihr, das gilt auch für uns. Wir sind nicht zufällig hier. Du bist heute hier. An dem Ort, wo du lebst, weil Gott das möchte, für diesen Augenblick wenigstens. Und ihr seid in Frankfurt und Umgebung, weil es Gottes Platz für euch ist. Vielleicht bist du nicht freiwillig hier. Vielleicht sagst du, ich bin eigentlich nur hier, weil es nirgendwo anders einen Job für mich gab. Jo, könnte es sein, dass Gott das so wollte, dass du hier kommst? Vielleicht sagt der eine oder andere, mir gefällt es hier eigentlich auch gar nicht wirklich, aber ich komme hier auch nicht weg, aber eigentlich will ich ganz woanders sein. Kann sein. Aber könnte es nicht auch sein, dass Gott zu dir heute sagt, du bist hier richtig? Dass Gott zu dir sagt, das ist mein Platz für dich. Sag ja dazu und dann lass uns gemeinsam entdecken, was wir hier wuppen können. Du musst nicht gleich ein Haus bauen oder hier Kinder bekommen, aber wenigstens mal ja sagen. Zu dem Augenblick, zu der Umgebung hier. Vor einigen Jahren die Geschichte gelesen von jemandem, ist heute Pfarrer, aber er schreibt, wie er damals noch zum Wehrdienst in eine Stadt musste. Und er kam vom Land. Und er kam in diese Kaserne in der Stadt und um ihn rum nur Steine und Beton. Und er war gewohnt, Wind, Weite, Grün, Dings. Und er hat gedacht, ich gehe hier ein. Ich halte es hier nicht aus. Gott, was soll das? Du hast was falsch gemacht. Und dann geht er da so und plötzlich sieht er im Asphalt eine Blume, die wächst und die blüht. Und dann sagt er, okay Gott, wenn es die Blume hier aushält und blühen kann und schön sein kann, dann werde ich es auch versuchen. Dann sage ich ja. Zu deiner Platzanweisung jetzt hier. Deine Umgebung, deine Nachbarschaft, deine Uni, deine Schule, dein Job. Das ist jetzt Gottes Platz für dich. Du bist nicht zufällig hier. Du bist da, wo Gott dich haben möchte. Ich habe vor langen Jahren, musste ich dran denken, eine Karte bei mir auf dem Schreibtisch gehabt, war ich noch nicht in Frankfurt. Da stand drauf, war eine Blume drauf und drunter stand, denk nicht, wo auf dieser weiten Welt es besser für dich wäre. Da, wo der Herr dich hingestellt, da blüh zu seiner Ehr. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir immer wieder Ja sagen. Weil wenn wir ständig damit beschäftigt sind, dass wir gern woanders wären oder wer anders wären oder was anders machen würden, dann sind wir gelähmt für das, wo wir sind. Wenn Gott dann eine Tür auftut und wir woanders hingehen können, ist okay. Aber es hat keinen Sinn, immer zu hadern, wo man jetzt gerade ist, sondern zu sagen, Gott, hier bin ich. Was machen wir jetzt miteinander? Was ist von dir her dran? Denn wer immer woanders oder wer anders sein möchte, kann den Auftrag, den Gott für ihn hat, nicht erfüllen. Und das ist das Zweite. Bring dich ein. Der Auftrag an die Israeliten hieß, suchet der Stadt Bestes. Und ich meine, ihr müsst euch das vorstellen. Das sind ja die Feinde, wo die sind. Das sind die, die vielleicht Verwandte, Freunde, Bekannte getötet haben. Das sind nicht irgendwelche netten Leute, wo man Urlaub macht und sagt, da ziehe ich jetzt mal hin, weil es da auch schön ist. Das sind echte Feinde. Und jetzt kommt Gott und sagt, such das Beste von Babylon. Ja, hallo, geht's noch? Feuer vom Himmel, Pech und Schwefel. Und Gott sagt, such das Beste für diese Stadt. Ich habe jetzt in der letzten Woche von einer taiwanesischen Christin gehört, der Gott aufs Herz gelegt hat, als Missionarin nach Japan zu gehen. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte zwischen China und Japan kennt. Im Zweiten Weltkrieg haben die Japaner ein brutales Gemetzel in China angerichtet. Und wer sich damit mal so ein bisschen auseinandersetzen will, so als Einstieg, eignet sich der Film John Rabe, ein Deutscher, der Chinesen vor den Japanern versteckt hat. Ein echt guter Film. Aber da ahnt man, was da an Gemetzel passiert ist. Und sowas hinterlässt Spuren in der Seele eines Menschen, aber auch eines Volkes. Und als diese junge taiwanesische Christin zu chinesischen, was ja auch chinesisch also sprechen Gemeinden hier in Deutschland geht, um Spender zu finden für ihren Missionseinsatz, wird sie auf die Seite genommen und es wird ihr gesagt: Willst du wirklich zu unseren Feinden gehen? Das geht doch gar nicht. Und jetzt überlegt mal, auch wir haben so Nationen, wo wir denken, da gibt's noch, kribbelt noch was. Sucht das Beste für eure Feinde. Das ist der Auftrag. Und wenn Gott den Israeliten zumutet, das Beste für die Stadt Babylon zu suchen, kriegen wir es dann nicht auch hin, das Beste für Frankfurt zu suchen? Für die Rhein-Main-Gegend? Viele Menschen kommen aus einem anderen Grund hierher. Sie suchen in der Stadt nicht das Beste der Stadt, sondern das Beste für sich selber. Karriere, Geld, Vermögen, Erfolg, was auch immer. Sie wollen weiterkommen. Ich meine, das hätte ja Gott auch sagen können. So, jetzt seid ihr in Babylon, ihr seid mein Volk und jetzt zeigen wir denen mal, was wir drauf haben. Und jetzt zocken wir die mal ab. Hat er aber nicht. Er hat nicht gesagt, sucht euer Bestes. In Klammern, sie dürfen natürlich für sich sorgen. Sie sollen ja Häuser, Gärten und Kinder kriegen. Ja, ist alles okay, dass man sein Auskommen hat. Aber die Ausrichtung ist, such das Beste für die Stadt. Es ist Gott zu wenig, wenn wir nur das Beste für uns suchen, nur an uns denken. Wir sollen das Beste suchen für die Menschen, die hier leben. Wir sollen uns einsetzen, einbringen, so gut wir können und mit dem, was wir haben. Und das kann für jeden von uns anders aussehen. Aber der Auftrag ist klar. Und das bedeutet auch für uns als Gemeinde, dass wir uns überlegen sollen, was ist das Beste für die Stadt, für den Stadtteil, in dem wir leben? Was hat Gott uns hier für einen Auftrag gegeben? Als ich vor Jahren in den Vorstand des Vereinsrings gewählt wurde, kamen liebe Geschwister auf mich zu und haben gesagt, hast du in der Gemeinde nicht genug Arbeit? Da können wir helfen. Wir hätten noch mehr Arbeit, gäbe noch viel Arbeit hier. Da habe ich gesagt, liebe Freunde, wir sind nicht nur für uns als Gemeinde da. Wir sind für diesen Stadtteil da. Und wie gesagt, das kann für jeden anders aussehen, wo er sich einbringt. Und natürlich schulden wir den Menschen als allererstes das Beste, was wir haben, das Evangelium von Jesus Christus. Wir geben die Liebe Gottes in Wort und Tat weiter, wie wir eben in diesem neuen Lied auch gesungen haben. Aber das bedeutet eben nicht nur, dass wir vom Glauben reden, sondern dass wir eben auch uns fragen, was können wir beitragen in diesem Stadtteil, dass das Beste der Stadt gesucht wird. Und das geht nicht nur im Gottesdienst. Da gibt es vielleicht das ein oder andere mehr. Und ich weiß, dass viele von euch das auch leben und sich anderweitig engagieren. In der Schule, in ihrem Umfeld, für einzelne Menschen. Und dann bleibt dran. Und ich möchte euch Mut machen, das Beste der Stadt zu suchen. Dazu gehört auch das Beste am Arbeitsplatz zu suchen. Auch das Beste für die Firma zu suchen. Zu überlegen, wie kann ich hier für Gott da sein. Such der Stadt Bestes, das ist ein Auftrag, den jeder von uns hat. Nicht nur die damals in Babylon. Und das geht nicht ohne Gebet. Und deswegen der dritte Gedanke, bete für deine Stadt. Auch das ist schwierig für Leute, die Feinde sind, zu beten. Aber das kennen wir doch von Jesus, oder? Hat er das nicht auch mal so ähnlich gesagt? Segne, die uns fluchen, bitten für die, die uns verfolgen und beleidigen. Und deswegen betet für unsere Stadt, betet für die Menschen, die euch begegnen, für die Lebensbedingungen, für die Schulen, für die Polizisten und Feuerwehrleute, für die Ärzte und Krankenschwester und Pfleger, für die Patienten, für die Politiker, für die Bettler, für die Touristen, für die Manager, für die Sportler, was auch immer euch einfällt. Und wenn ihr mit offenen Augen durch unsere Stadt geht, werdet ihr entdecken, wofür und für wen ihr beten könnt. Also geht nicht nur spazieren, geht beten spazieren. Geht nicht nur zur Arbeit, geht betend zur Arbeit. Geht nicht nur einkaufen, geht betend einkaufen. Seid Menschen, die als Beter unterwegs sind. Und dazu könnte man jetzt viel sagen, aber ich finde es viel cooler, euch jetzt die Möglichkeit zu geben, für unsere Stadt zu beten. Und es gibt jetzt einen kurzen Videoclip, der ist wirklich nicht lang. Und da könnt ihr euch inspirieren lassen, wofür ihr beten könnt, wenn ihr unsere Stadt seht. Und danach gibt es eine kurze Zeit der Stille und dann beten wir gemeinsam, dass das Licht Gottes in unsere Stadt hineinleuchtet. Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf. Aber zuerst mal guckt es euch an. Ihr könnt während des Videos beten, ihr könnt auch danach beten, ihr könnt einfach nur gucken, wie euch zumute ist. Fühlt euch nicht gezwungen, aber vielleicht ist es eine gute Chance, dieses für die Stadt zu beten, gleich umzusetzen.